Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, noch ein kleiner Hinweis von uns. Splenz ist zurück. Unser Partner Splenz hat die Tennissocke T2L entwickelt. Das ist die zweite Variante der Splenz Tennissocken. Ja, Splenz hat sich das Feedback der Tennis-Community sehr genau angehört in den letzten anderthalb Jahren und herausgekommen ist dabei die T2L. Eine High-Performance-Sportsocke aus Baumwolle, natürlich wieder mit Mesh-Einsätzen für die bessere Belüftung, ergonomisch geformt und mit unsichtbaren Nähten, sitzt also perfekt, hat keine Druckstellen und ist made in Italy. Ja, ihr könnt diese Socke bestellen bei splenz.de und mit dem Code TENNISPROLETEN15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf eure Bestellung. Als kleiner Tipp noch von Splenz selbst: Solltet ihr zwischen zwei Größen stehen, dann empfiehlt Splenz euch, für die optimale Passform die jeweils kleinere Größe zu nehmen. Viel Spaß mit den neuen High-Performance-Socken T2L von Splenz und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge der Tennisproleten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In der letzten Woche, ihr habt sicherlich gehört, ja, da war die Stimmung nicht die allerbeste. In dieser Woche verspreche ich euch, ja, werden wir wieder bessere Laune haben. Und dafür sorgt heute natürlich auch wieder Tobi. Hallo Tobi.
Hi Daniel. Ja, die Stimmung ist blendend, oder vielleicht müsste ich sagen splenzend, denn ich habe mit neuen Tennissocken am Fuß endlich mal wieder ein Einzel gewonnen. Ich habe ja so eine Psychobarriere im Kopf gehabt, habe kein Match mehr gewinnen können. Und am vergangenen Wochenende hatte ich neue Socken an den Füßen und prompt ist es mir doch gelungen, mal wieder ein Match zu gewinnen. Also insofern, ja, ist klar, was ich ab sofort an den Füßen trage, ja.
Ja, ihr habt es ja gerade vor der Folge gehört, Splenz, bei uns ja schon langjähriger Partner, kann man jetzt sagen. Neue Kollektion, schaut gerne mal vorbei. Und ich kann mich dran erinnern, Tobi, im letzten Jahr war es auch so, als wir uns im September getroffen hatten, da hattest du Medenspiel, da bin ich ja dazugekommen. Da hattest du zum ersten Mal überhaupt die Socken von Splenz an, hast gewonnen, hast dann danach ganz lange nicht gewonnen, hattest jetzt zum ersten Mal die neuen Socken von Splenz an und hast wieder gewonnen.
Ja, es muss an diesen Dingern liegen wahrscheinlich. Keine Ahnung, fühlt sich gut an, aber vor allen Dingen zu gewinnen fühlt sich gut an. Also man soll ja nicht immer so viel aufs Ergebnis gucken, aber wenn es dann doch immer wieder eine Niederlage nach der anderen hagelt, irgendwann fängst du dann schon an zu zweifeln, ob du dir das alles noch antun musst. Und so macht es eben wieder Spaß und ein grandioses Wochenende. Ja, insofern, diese Woche ist die Laune besser und da kann auch die Niederlage von Nadal in Paris nichts dran ändern. Tennis ist cool.
Ja, das wäre jetzt meine Theorie gewesen. Muss Nadal vielleicht auch mal sich neue Socken anziehen? Vielleicht ist es ja sogar auch bei Yannick Born der Grund, der einzige Grund, warum er die Kugel trifft. Das ist gar nicht er, das sind ganz allein die Socken. Tobi, ja, muss Nadal vielleicht auch sich mal Socken von Splenz anziehen? Denn ich muss sagen, ich habe das Match nicht gesehen, du hast es gesehen. Er hat in Paris, kann man jetzt ja sagen, eigentlich mal einmal kurz vorbeigeschaut und ist auch schon wieder weg. Hat das irgendwelche Erkenntnisse gegeben für dich?
Höchstens die Erkenntnis, dass er eigentlich seit dann doch dieser zusätzlichen Verletzung, die er sich da in Wimbledon zugezogen hat, meines Erachtens nicht oder noch nicht wieder, auf jeden Fall physisch nicht wieder so auf dem Damm ist, wie man das von ihm seit, keine Ahnung, 480 Jahren gewohnt ist. Er hat im dritten Satz gegen Tommy Paul dann ganz klar verloren und am Ende auch wirklich so abgebaut. Also teilweise hat man gedacht, der hängt sich gleich über die Brüstung und kotzt irgendwie so. Also es ist erstaunlich. Auf der anderen Seite, gut, man weiß ja, dass er sowohl hinsichtlich Verletzung als auch Familiengründung, wie es so schön heißt, also er ist ja Vater geworden zum ersten Mal, mit Sicherheit im Moment auch andere Prioritäten hat. Auf der anderen Seite hat er gesagt, dass er Paris und auch die Finals spielen will. Das erste Hälfte hat er jetzt schon erfüllt. Und man kann auch jetzt keine Halbherzigkeit vorwerfen. Ich weiß, man hat das ja auch lesen können, dass er weit vor Turnierstart schon Mitte letzter Woche angereist war, dort trainiert hat, ist dann am Wochenende nochmal zu irgendeiner Hochzeit kurz nach Mallorca zurückgeflogen und dann aber sofort wieder da. Also ist mit dem gleichen, sag ich mal, Arbeits- und Trainings-Ethos da vorgegangen, wie man das sonst auch von ihm kennt. Aber gut, anyway, ich glaube, wenn man ihm am 1. Januar gesagt hätte, du gewinnst 2 Grand-Slam-Turniere dieses Jahr, und schließt das Jahr, so wie es aussieht, hier innerhalb der Top 2, Top 3, vielleicht Top 5 ab, je nachdem, was sich da noch verschiebt jetzt an Weltranglistenpunkten, hätte er genommen.
Ja, also, warte mal, ich zähle mich nochmal neu an. Ich habe mich gemutet. 3, 2, 1. Ja, also wie du sagst, das ist sicherlich eine Niederlage, die er verkraften wird. Wie wir alle zusammen wahrscheinlich, sind wir am meisten natürlich gespannt, wie wir in Australien dann erleben werden. Wenn er auch dann zwangsläufig, wenn er rüberfliegt, wieder ein paar mehr Matches und Turniere spielen wird. Ich würde sagen, Tobi, hacken wir das für ihn einfach ab, Paris Kapitel, und freuen uns dann auf nächstes Jahr.
Hat's ja noch nie gewonnen, dieses Jahresendturnier sozusagen, das letzte Masters in der Reihe, genauso wie die ATP Finals noch nicht. Das ist einfach nicht seine, seine Zeit im Jahr scheinbar. Aber egal, es gibt genügend andere grandiose Spieler und Matches insgesamt. Ich habe ein bisschen was von Paris gesehen. Es ist ein munteres Turnier und sicherlich einer ist dir aufgefallen, der die ganzen letzten Wochen schon ziemlich Gas gibt, oder?
Das stimmt durchaus. Du meinst wahrscheinlich nicht Gilles Simon, weil zu dem wäre ich sonst jetzt gekommen. Du meinst wahrscheinlich Félix Auger-Aliassime. Aber das ist ja natürlich auch irgendwie gerade der Spieler, über den man eigentlich noch intensiver sprechen müsste. Denn ich glaube, Tobi, da hängen wir uns jetzt nicht weit aus dem Fenster Sims raus. Absolut der Spieler der Stunde. 3 Turniere in Folge gespielt, 3 gewonnen. Kann jetzt natürlich in Paris eigentlich total entspannt aufspielen. Hat sich für die Finals qualifiziert. Theoretisch sogar jetzt sich noch den 4. Titel sichern, dann auch noch mit dem Masters-Titel. Ja, er hatte ja lange diesen Finalfluch. Den hat er jetzt abgelegt schon vor ein paar Monaten. Jetzt diese 3 Titel in Folge. Wir hatten ja immer mal so Spieler, das hattest du, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, die so im Herbst durchstarten. Ich glaube, als wir drüber gesprochen hatten, hatten wir so ein bisschen mehr auf die Damen geschaut. Hm. Aber ich kann mich ja zum Beispiel auch dran erinnern, dass André Rublev auch, ich glaube mal so vor 3 Jahren oder so, so einen ähnlichen Lauf hatte und das auch so ein bisschen die Initialzündung war, womit er sich in der Weltspitze etabliert hat. Bei Auger-Aliassime, der ja sogar eigentlich auch schon länger so daran kratzt, mit halt lange noch den fehlenden Turniertiteln, aber jetzt halt auch die dazu. Ja, müsste das doch eigentlich so als These genau dieser Effekt jetzt sein, den man erwartet, nämlich dass er sich da oben festbeißt unter den ersten 10.
Ja, da gebe ich dir recht. Also rein vom Spielerischen, wo man auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen kann, sowieso und tümmelt er sich ja sowieso schon da oben rum. Aber was er da jetzt die letzten Wochen abzieht in der Halle, ist schon so, dass man sagen muss, sicherlich einer der beiden oder der 3 stärksten Hallenspieler im Moment. Und Es würde mich nicht wundern, oder sagen wir so, es würde so ein bisschen reinpassen in die Reihe der Sieger bei den ATP Finals die letzten Jahre, wenn so ein Ogier Aliassime seine Form da jetzt noch nach Turin rüber rettet und am Ende dieses Ding da gewinnen könnte. Ja, wir erinnern uns, Zverev, Tsitsipas. Das waren ja alles, oder was heißt alles, Sieger, wo man gesagt hätte, ah, okay, gut, da zieht einer rechts oder links vorbei. Und es ist dann eben doch nicht Djokovic, der das Jahresendturnier dann gewinnt. Insofern denke ich, wird er sicherlich einer derjenigen sein, die da um den Titel in Turin mitspielen. Und bezüglich seines Könnens sowieso, was mir bei ihm manchmal noch so ein bisschen fehlt, ist ein bisschen, er ist halt. Wobei kann man das jemandem angreifen, der ist halt echt extrem ruhig. Also es muss ja nicht jeder Schläger schmeißen und alles, verstehe mich nicht falsch, aber also er spielt ja technisch einwandfrei, im Grunde genommen auch wirklich, ja, super sauber und schön anzuschauen, aber so ein bisschen mehr Charisma könnte er schon noch ausstrahlen. Aber vielleicht kommt es ja noch, er ist ja noch jung.
Das ist ja aber auch so ein bisschen, also nicht bei allen, aber ja schon bei einigen, man kann ja fast sagen, auch so ein bisschen der Markenkern, ne? So dieses komplett ruhige und ausgeglichene. Also ein Jannik Sinner würde ich da auch zuzählen. Ein Casper Ruud
Ja, das
agiert ja
stimmt, da
eigentlich
hast du.
ähnlich auf dem Court. Also das scheint auch einfach so ein Stil zu sein, wie auch immer man das beschreiben will. Ja, der sich da gerade auch alle mit einem ähnlichen Alter irgendwie hochspielt.
Ja, also Gott sei Dank, es gibt ja, wenn du dir jetzt die Top Ten anguckst oder auch die jetzt über die letzten Wochen bei den Hallenturnieren und jetzt auch in Paris für Aufsehen sorgen, gibt es ja Gott sei Dank sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Also Alcaraz kannst du damit nicht vergleichen, auch ein Holger Rune, ja, ganz anderer Eisporn. Gut, die sind nochmal 2, 3 Jahre jünger, das wird sich dort vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln und verändern. Aber nein, wir haben schon eine ganz gute Durchmischung. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, das ist ja auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand nicht so schnell die Kontenance verliert, sondern konzentriert auf sein Spiel ist. Und manchmal tut es auch ganz gut, sich selber davon eine Scheibe abzuschneiden. Also hier bezüglich des Eigenspiels, wenn man doch immer wieder sieht, wie sehr man beim Tennis mit sich hadern kann und sich von anderen Dingen ablenken lassen kann und die negativen Emotionen nach außen kehren kann, dann sind das schon ganz gute Beispiele eigentlich, wie man vielleicht doch den Fokus behalten kann. Da gibt es übrigens einen, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß gar nicht, war es diese Woche oder letzte Woche? Hier Bocic van der Sandschulp, ja. Das ist ja auch faszinierend. Also, man muss das Spiel jetzt nicht lieben und sagen, das ist das tollste Tennis überhaupt, ja. Aber der ist ja wirklich ein Vorbild an Ruhe und wenn er im Fehler unterlaufen, sowas von gefasst und nächster Punkt spielen, das siehst du ja kein einziges Mal irgendwie ein Ausraster. Fand ich dann wiederum ganz faszinierend, das mal so zu beobachten.
Ja, wer, ich glaube, nicht immer ganz so ruhig war, können wir sagen, ist Gilles Simon, der ja diese Woche sich dadurch nochmal in Fokus gespielt hat, dass er sehr, sehr gut gespielt hat, aber jetzt halt auch seine Karriere beendet hat, können wir Stand heute Aufnahme sagen. Ja, Tobi, ein Spieler in den letzten Jahren gewesen, hab für viele kann ich mir vorstellen, der halt so irgendwie mit auf der Tour dabei gewesen ist, aber ja durchaus in früheren Jahren auch sehr erfolgreich war. Also er stand auch mal in den Top 10 2009, höchste Platzierung, Platz 6, also die war 2009, 5. Januar, sogar ganz zu Anfang des Jahres. Er hat insgesamt 14 Titel gewonnen auf der ATP-Tour. 2009 dann auch bei den Australian Open im Viertelfinale gestanden, in Wimbledon auch einmal das Viertelfinale erreicht. Und ja, was für ein Spieler geht da eigentlich, habe ich mich gefragt. Also, weil sonst so die Spieler, die jetzt dieses Jahr aufgehört haben, also Roger Federer, glaube ich, müssen wir da sowieso ausklammern, aber wen hatten wir denn noch? So Jo Wilfried Tsonga zum Beispiel ja auch. Das sind so Spieler, da kannst du irgendwie so spontan Geschichten erzählen. Da hast du so bestimmte Matches irgendwie vor Augen, bestimmte Situationen, vielleicht auch bestimmte Gesten. Hast du da irgendwas in der Form, was du mit JC Moore verbindest?
Naja, sagen wir mal so unglaubliche, gibt es überhaupt das Hauptwort? Zähigkeit? Ein sehr zäher Spieler. Die Matches können unglaublich lang dauern mit ihm. Naja, gut, was wir nicht vergessen dürfen, ist, er ist natürlich einer von einer ganzen Reihe aus dieser französischen Schule, die über, ja, die über jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Zeit eben doch immer wieder in einer sehr geschlossenen französischen Mannschaft insgesamt für große Erfolge gesorgt haben. Auch hier in Richtung Davis Cup und so eine sehr erfolgreiche Zeit, die Franzosen. Aber diese ganze Riege, sagen wir mal so, neigt sich so langsam dem Ende zu, hast es angesprochen. Mit Tsonga, Simon, bei Gael Monfils weiß man auch nicht, wie lange der noch spielt, Richard Gasquet. Also, wer eine Ahnung davon bekommen kann, wie lang man eigentlich sich an Gilles Simon die Zähne ausbeißen kann, der kann ja mal bei YouTube eingeben, Gilles Simon, Gael Monfils, und dann kann man sich da einen durchaus sehr, 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 sehr langen Ballwechsel ansehen. Insgesamt, vielleicht nicht nur was Gilles Simon, sondern das französische Tennis und auch die Zuschauer und damit auch wieder das Turnier in Paris angeht. Es war ein toller Abschied. Es war ein, klingt jetzt etwas martialisch, ein Tod auf Raten. Das sage ich aber deswegen, weil er gesagt hat, er hatte schon Roland Garros ja eine Art kleinen Abschied und jetzt also den finalen Abschied. Und dann hat er gesagt, ich werde kämpfen, bis ich tot umfall. Und das hat er hier auch nochmal unter Beweis gestellt, hat hier zwei tolle Matches abgeliefert und jetzt dann eben am Donnerstag dann final gegen Auger-Aliassime raus. Mit Applaus, und ich finde, das bleibt auch immer noch mal festzuhalten, wenn wir jetzt aktuell über die Turniere sprechen, auch in Paris wieder die französischen Zuschauer. Man mag das manchmal etwas arg, ja, extrovertiert finden, laut, wie auch immer, aber eins kann man ihnen wirklich nicht absprechen. Also sie haben eine Begeisterung fürs Tennis, und wenn dann noch ein Landsmann auf dem Feld steht, da ist schon Bombenstimmung. Und was sie da in Paris, man kriegt es über den Fernseher so ein bisschen mit. Wenn man live vor Ort ist, dann ist es immer noch mal mehr stimmungsvoller. Also als Zuschauer ist das toll, dazu zu schauen. Ja, mega Stimmung. Der Stadion-DJ hat eigentlich immer auch ein ganz gutes Händchen, dort wirklich klasse Stimmung zwischendrin zu machen. Und wenn dann eben, wie gesagt, ein französischer Spieler oder noch besser ein französisches Duell ansteht, da sind die komplett aus dem Häuschen. Ich habe vor, wann waren das? Vor 2 oder vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren habe ich dort Monfils gegen Benoit Paire gesehen. Ah, das ist toll. Also es ist wirklich ein Erlebnis. Ich bin sonst nicht so der Freund von Hallentennisturnieren als Zuschauer, weil es halt, ja, den ganzen, sagen wir mal, die Leichtigkeit von Open-Air-Turnieren und so, die geht so ein bisschen flöten in der Halle. Aber so Paris, Ende Oktober, das kann man schon mal machen. Das ist auch von den Eintrittspreisen, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr ist, aber das ist alles noch ganz gut darstellbar und ist wirklich eine tolle Stimmung dort. Und insofern finde ich, um das abzuschließen, tolle Farewell oder Au revoir, wie der Franzose sagt, Au revoir Party für Gilles Simon.
Das ist auch das Turnier, wo du mal erzählt hast, dass die beiden Nebencourts irgendwie im Keller sind, ne?
Ja,
Unter dem Hauptcourt?
auch also im wahrsten Sinne des Wortes im Keller. Man geht also über irgendwelche komischen Treppen in den Keller runter. Das kommt einem irgendwie, ich sage, das kommt einem vor, wie wenn früher irgendwie man in der Schulturnhalle irgendwie die Turnschuhe vergessen hat, und dann musste man mit dem Hausmeister in irgendeinen so Kellerraum gehen, wo der die Fundsachen aufbewahrt. So kommt es einem da fast ein bisschen vor. Und dann öffnet sich dieser Keller, und diese beiden kleineren Hallen, die da im Basement oder wie auch immer sind von dieser Riesenarena in Paris, ein Tenniscourt passt rein, und es passen auch ein paar Zuschauer rein, aber eben nicht besonders viel. Und das hat schon eine sehr intime Atmosphäre, Wohnzimmeratmosphäre fast. Also zum Tennis zuschauen ist das schon Hammer, weil du sitzt dann super nah am Chord auf diesen Nebenplätzen, praktisch auf Netz und Ballhöhe, ja, und kriegst die Dynamik dieses Spiels nochmal ganz anders mit. Und wie gesagt, gerade in den ersten Tagen, Montag, Dienstag und auch noch Mittwoch, aber gerade Montag und Dienstag, hast du halt auf diesem Court 1 Bomben-Matches, weil der Center Court ja nur Platz und Zeit für maximal 5 Partien bereithält. Und insofern tümmelt sich halt auf Platz 1 schon die Weltklasse und battelt sich dann. Das ist toll zum Anschauen, muss man wirklich sagen.
Ja, heutiger Geheimtipp von Tobias Ambrosius. Gibt's aus deiner Sicht noch irgendwas, über was wir in dieser Woche, was die Herren betrifft oder auch das Turnier in Paris sprechen müssten? Ich hätte nämlich sonst noch was von der Challenger Tour.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, gibt's noch was? Ja, die Damen, ja. Aber dann lass einmal kurz rüber zur Challenger Tour. Was gibt's?
Genau, ja, es gibt mal wieder einen deutschen Erfolg. Da gab's diese Woche, wollte ich schon sagen, dieses Jahr insgesamt jetzt 5. Ein Spieler aus Deutschland hat jetzt seinen zweiten Titel gewonnen. Das ist nämlich Daniel Altmaier. Ja, Daniel Altmaier hat das so gemacht. Ich glaube, das hat er im letzten Jahr auch schon bereits gemacht, dass er jetzt wieder den Weg Richtung Südamerika nach den US Open gefunden hat. Er spielt da jetzt, glaube ich, insgesamt schon das 5. Turnier hintereinander in dieser Woche oder wenn nicht sogar das 6. Und ja, in Peru, in Lima, dort hat er sich in der vergangenen Woche beziehungsweise am letzten Wochenende dann seinen zweiten Challenger-Titel in diesem Jahr gesichert. Ich glaube, wir können auch durchaus sagen, Daniel Altmaier, sein bestes Spiel hat er auf Sand und steht damit auch wieder in den Top 100, denn da ist er knapp rausgefallen im Laufe des Jahres. Er stand ja schon ziemlich weiter oben, nämlich mit Platz 53 vor einigen Monaten. Ja, und ist jetzt wieder 91. Damit wird er dann nämlich auch bei den Australian Open direkt qualifiziert sein. Das war sicherlich Ziel dieser ganzen Reise, die er da jetzt noch genommen hat. Er hat ja sowieso zu Südamerika eine gute Beziehung durch seinen Coach Francisco Yunis. Und ich meine auch mal über Ecken oder vielleicht was auch gar nicht Ecken Instagram gehört zu haben, dass, glaube ich, auch seine Freundin irgendwo da aus der Gegend kommt. Also ja, Südamerika für Daniel Altmaier etwas, wo er bestimmt sehr viele positive Verbindungen hat.
Ja, total. Und sehr, sehr, sehr erfreulich natürlich, die damit sichere Qualifikation fürs Hauptfeld bei den Australian Open. Denn es gibt ja schon einige Spieler, die sich sicherlich, sagen wir mal, vor Jahresfrist jetzt nicht unbedingt da weiter unten verortet hätten und gedacht hätten, dass sie so bei den nächsten Australian Open Probleme haben werden, ins Hauptfeld reinzukommen, geschweige denn über die Qualifikation da noch reinzurutschen. Sofern man nicht in der Situation ist, ein Protected Ranking, also sprich die Spiel- oder Qualifikationserlaubnis ziehen zu können, weil man aus einer Verletzungspause kommt, dann wird man schon schwer haben, da reinzukommen. Also aus deutscher Sicht sicherlich ein Jan-Lennard Struff, der inzwischen irgendwo um die 150 rumsteht, oder ich glaube sogar noch weiter unten fast. Ich habe gerade mal nach 168 habe ich gerade nachgeschaut. Und auch ein Dominik Köpfer inzwischen auf die 181 gefallen. Schwer und sicherlich schade für die beiden. Aber für Daniel Altmaier umso schöner, dass er das geschafft hat. Und ich meine, er macht dann auch immer seine Saisonvorbereitung in Südamerika. Also ein sehr schlüssiges Konzept, was er da fährt.
Ja, richtig, genau, das muss man dazu sagen, ja. Also er bleibt da dann auch und ich kann mir dann sogar vorstellen, dass er von da aus dann auch nachher nach Australien fliegen wird. Tobi, du wolltest den Sprung eben schon vorher machen, dann machen wir ihn jetzt Richtung Texas, kann man ja die Tage sagen. Die Damen spielen ihre WTA-Finals vor den Toren von Dallas und aufgrund der Zeitverschiebung für uns sicherlich schwer zu verfolgen. Was ich aber auch mitbekommen habe, ist, Tobi, dass ja schon wieder so ein bisschen Kritik Richtung WTA auch laut geworden ist vor Ort, denn die Halle dort ist sehr, sehr leer. Ich habe irgendwas gelesen von teilweise nur irgendwie maximal 1000 Zuschauern, die ja selbst beim Einzel dabei sind. Würdest du auch mit auf den Zug aufspringen, dass du sagen würdest, die WTA bewirbt das schlecht? Also, weil ich mir nämlich gedacht habe, das ist schön, dass alle das irgendwie bei Instagram und Twitter wissen, aber die Werbung, die über Twitter oder Instagram läuft oder auch sonst wo, kann ich ja gar nicht beurteilen, weil man müsste ja eigentlich eher mal durch Dallas und Fort Worth laufen, um zu sehen, wie das da eigentlich beworben wird. Steile These, oder?
Finde ich gar nicht so steil, sondern das stimmt natürlich, wenn es um die, ja, um die Mobilisierung vor Ort geht, dann bieten sich sicherlich andere Werbemaßnahmen an, als es nur Twitter und Instagram ist. Ich glaube, ja, es ist eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite, finde ich, muss man und kann man der WTA schon nach wie vor einen Vorwurf machen, wie sie Tennis, Damen-Tennis in der Außendarstellung bewirbt, promotet. Ja, also es fängt dann eben, da bleiben wir doch noch mal kurz dabei, bei solchen Geschichten an, wie was nun auf Twitter und auf Instagram da so den lieben langen Tag gepostet wird. Es ist nun nicht wirklich irgendwie so, dass das ja, dass das so Begeisterungsstürme entfachen würde. Ich weiß auch, natürlich hängt das auch alles immer zusammen, wie viele Ressourcen packst du hinten dran, wie viel Geld kannst du da investieren in eine ordentliche und gute, nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern vielleicht auch in Formate, meinetwegen auch Online-Social-Media-Formate, die Tennis und dann insbesondere Damen-Tennis den Zuschauern und Interessierten auf der ganzen Welt so ein bisschen näher bringt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie mit 25 Sekunden Schnipseln irgendwie alleine getan ist von irgendeinem Ballwechsel oder so. Und auch letzten Endes die immer gleichen Fotoshootings vor irgendwelchen Turnieren, das ist alles so ein bisschen, ja, müsste man mal eine extra Sendung oder ein extra Meeting dazu machen, was es da an tollen kreativen Ideen gibt, aber das ist generell. Und was die WTA Finals jetzt angeht, es ist so ein bisschen tragisch. Ihnen ist ja durch, nicht nur durch den Fall Peng Shuai letztes Jahr, sondern natürlich auch jetzt im Anschluss durch die ja, sehr restriktiven Einreisebeschränkungen in China aufgrund von Covid, ist ihnen ja dieser eigentlich Veranstaltungsort Shenzhen abhanden gekommen. Und da haben sie letztes Jahr, glaube ich, in Mexiko mit Guadalajara einen Top-Ort gefunden, wo eine große Begeisterung da war und ein tolles Turnier und eine tolle Akzeptanz bei den Zuschauern. Wie das nun in Amerika ist bezüglich Damen-Tennis jetzt, wo Serena Williams nicht mehr spielt oder halt zumindest nicht mehr aktiv irgendwie im Moment da vor Ort aktiv ist und ob das dann in Texas im Speziellen ein sehr tennisaffines Publikum ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie einfach es ist, in dieser Jahreszeit mal schnell noch einen Austragungsort zu finden oder wie viel Vorlaufzeit man da hat, einen geeigneten Ort zu finden. Ansonsten hätte ich auch gesagt, was spricht denn dagegen, es zweimal nacheinander da in Mexiko zu machen, nachdem es da so toll war das letzte Mal. Jetzt haben sie sich da nach Texas gewagt. Sie zahlen das ja auch alles, da steckt viel Geld dahinter, da muss man tief in die eigene Tasche greifen, aber es ist natürlich nicht wirklich gute Werbung, finde ich, auch am Fernsehschirm, wenn so Hallen komplett leer sind. Und es wird der Leistung der Spielerinnen auch nicht gerecht.
Ja, da hast du natürlich absolut recht. Also die haben anderes verdient, aber da hast du natürlich einen Punkt. Also das Ganze wurde da ja auch sehr kurzfristig hinfällig. Ich glaube, nach den US Open wurde das auch erst bekannt gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ja, wirklich mit so ein paar Wochen Vorlauf. Gut, wie viel früher man sich da jetzt festgelegt hat, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat man das ja auch irgendwie bewusst gewählt. Aber also es ist ja auch fürs amerikanische Publikum an sich eigentlich was geboten. Mit Corey Goff, Jessica Pegula, die bei dem Einzel dabei sind. Dann sogar noch zusammen Doppelspielen. Dort auch zu den besten 8 Doppeln der Welt gehören. Und ja, trotzdem scheint das irgendwie nicht so zu funktionieren. Nun hast du gerade gesagt, ne, man weiß nicht, wie tennisaffin da das Publikum ist. Ich meine, ich habe mal nachgeguckt, also Dallas etc., nun sagte ich ja gerade, das Ganze findet in Fort Worth statt. Das ist halt so ein Vorort von Dallas, Vorstadt. Aber insgesamt hat, glaube ich, diese ganze Metropolregion irgendwie 7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Also da wird ja tennisaffines Publikum irgendwie schon da sein. Gut, nun habe ich auch mal gehört von jemandem, die Texaner sind in allererster Linie sowieso nur Texas-affin, aber das war wahrscheinlich auch nur so halb ernst gemeint. Ja, also.
Aber weißt du, es ist, welcher Gedanke mir da noch kommt, ist so, das betrifft ja nicht nur Tennis, sondern bei einigen Sportarten und sicherlich bei der prominentesten, die jetzt auch in den nächsten Wochen wieder im Fokus stehen wird. Es ist halt immer diese Frage nach diesem, wie soll ich es jetzt nennen, missionarischen, explorativen Pionier. Wir wollen die Welt entwickeln. Wir wollen die Attraktivität eines Sports, sei es ein Fußball oder Tennis, jedem auf der Welt zur Verfügung stellen. Ich weiß es gar nicht so, ob damit allen eigentlich immer so geholfen ist, Sportevents partout immer an neue Orte zu bringen. Ja, also ich verstehe schon, dass natürlich wirtschaftliche Interessen da hinten dran stehen, dass es gilt, Märkte aus- und abzuschöpfen und Märkte zu entwickeln. Das ist ja alles richtig, aber so bei den Vorzeige-Events und wie gesagt, die WTA-Situation jetzt aktuell, Pandemie und Fall Peng Shuai und sowas, ist sicherlich nochmal ein Sonderfall, aber trotzdem bei den Vorzeige-Events solche Experimente einzugehen, ja, eine WM nach Katar, ja, Fußball-WM nach Katar ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, ja, aber an Orte, an denen du noch nie warst, ja, oder an denen zumindest ein Fragezeichen hinten dran stehen kann, ob du die gleiche Begeisterung entfachen kannst, wie an entweder einem etablierten Ort oder wo du sagen kannst, das ist ein Safe Bet, das geht auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, ob man damit am Ende wirklich mehr gewinnt. Natürlich muss man Neues ausprobieren und ich finde es auch richtig, dass man sagt, beispielsweise die ATP Finals in London, ja, das war immer ausverkauft und toll und schön, aber nach 5 oder 6 oder 7 oder 8 Jahren ist gut, jetzt ziehen wir mal weiter. Und ich finde beispielsweise die Wahl für Turin als einen Austragungsort in Europa, in einem sehr tennisbegeisterten Land, in einem Land, jetzt blöder Zufall, dass dieses Jahr ausgerechnet keine Italiener sich qualifiziert haben, obwohl sie Top-Spieler haben, ja, finde ich eine klügere Wahl, das an so einen Ort zu geben, anstatt seitens ATP oder WTA zu sagen, so, und wir kreisen jetzt mal um die Welt und gucken mal, wo wir noch irgendwo Tennis hinbringen können. Das kannst du ja machen, fang doch mal mit einem 250er oder einem 500er Turnier an, aber nicht gleich mit den Kronjuwelen sozusagen.
Ja, hast du einen Punkt aus meiner Sicht. Also du hättest ja sogar in den USA auch durchaus Standorte, wo das gegangen wäre. Also
eben. Ne, jetzt mal so als. Die sind ja Tennis begeistert dort. Also das Publikum ist ja da, oder?
Ja, eben. Also genau, da wollte ich drauf hinaus. Also ich weiß jetzt nicht, du hättest jetzt wahrscheinlich zu der Jahreszeit nicht unbedingt in New York spielen können, aber hättest da auch in die Halle gemusst. Aber jetzt mal so nur in den Raum geworfen, dann geh zum Beispiel nach Indian Wells. So, da hast du eine Organisation vor Ort, die das kurzfristig wahrscheinlich auch eher leisten kann, weil die da auch eingespielt sind. Klar, die müssen Lust dazu haben und etc. Da steckt noch viel mehr anderes dahinter. Geld, Etat, Verträge. Ne? Aber jetzt nur mal so in den Raum geworfen. Also, da wüsstest du aber zumindest, wer da hinkommt. Darauf will ich hinaus. Und ja, da hast du durchaus einen Punkt. Und warten wir mal ab. Also, weil, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du hast ja wirklich gerade so eine Situation im Tennis, dass ganz viele neue Orte probiert werden, sowohl bei Damen als auch Herren. Natürlich neue Formate, ne, die jetzt kamen, irgendwie so mit Laver Cup und Davis Cup neu und ATP Cup jetzt schon wieder vorbei, aber dafür kommt der United Cup. Und wie du sagst, da spielt natürlich auch die Situation rund um China rein, dass man da irgendwie Lizenzen hatte, die jetzt vergeben werden konnten. Aber vielleicht ist das so ein Punkt, den man daraus zieht oder den auch die Verbände daraus ziehen in den nächsten Jahren, dass man vielleicht sogar auch eher so ein bisschen ja bei den Sachen bleibt, die man sich jetzt in den letzten 15, 20 Jahren aufgebaut hat. Und das wäre ja auch nichts Schlechtes, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Nee, eben und bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, Veranstaltungen exklusiv zu halten und anderen Orten, anderen Gesellschaften, Communities, anderen Ländern vorzuenthalten und Dinge nicht weiterzuentwickeln. Aber so, ich will es gar nicht rumexperimentieren, aber dieses zwanghafte, das hat, am Ende müssen wir uns doch auch nichts sagen, das hat doch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also es hat doch die FIFA hat doch auch keinen Gerechtigkeitswahn zu sagen, wir geben das jetzt weiter und einmal muss es in Afrika und einmal muss es in Europa und dann wieder in den USA stattfinden. Am Ende geht es um knallharte Geschäftsinteressen. Ja. Ach, mal wieder ein Aufreger aus unserer Sparte Sport Consulting und Beratung. Die Tennisproleten könnten es besser.
Richtig. Und ich finde, Tobi, eigentlich können wir sogar damit für heute ganz gut schließen. Denn wir wissen ja, der Tod auf Raten, der wird bei uns hoffentlich noch lange, lange dauern. Und ja, wenn ihr uns schreiben wollt, das hat zum Beispiel, wir kriegen immer sehr viele Zuschriften, aber in einer sehr, sehr langen und ausführlichen Mail in dieser Woche Katja aus Leipzig gemacht. Dafür vielen, vielen Dank, haben wir uns sehr darüber gefreut.
Oh
Dann ja,
ja.
macht es wie
Ja.
Katja, gerne eine Mail an kontakt@tennisproleten.de. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch machen via Twitter, Instagram, Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Abonnieren freuen wir uns natürlich auch drüber. Und schaut, gerade wenn es jetzt Richtung Weihnachten geht, auch ganz gerne mal beim Shop vorbei, tennisproleten.de, unser kleiner Shop. Und ja, vielleicht findet ihr da ja das ein oder andere Geschenk. Es wird auch dort in den nächsten Wochen, ähnlich wie bei Splends mit Tennisproleten 15, auch da den ein oder anderen Rabattcode geben. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr, Tobi.
So machen wir das. Euch erstmal schönes Wochenende. Viel Spaß, wenn ihr in Paris guckt oder wenn ihr selber Tennis spielt beim Tennis. Und wir hören uns kommende Woche wahrscheinlich wieder.
Richtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Also, bis dann. Tschüss.
Und tschüss.